Ja, wir dürfen sagen, seine Wahrheit schreitet voran. Auch ich möchte alle herzlichst willkommen heißen in dem teuren Namen des Herrn. Immer ein besonderes Vorrecht, in seinem Namen, in seiner Gegenwart versammelt zu sein, sein Wort direkt frisch vom Thron zu hören, geoffenbart zu bekommen. Es ist ein altes Wort, das er immer lebendig macht, weil er direkt zu uns spricht. Besonders herzlich heißen wir alle willkommen, die heute zum ersten Mal hier sind. Und da möchte ich diesmal mit meinen Freunden aus Kigali anfangen. Unser Bruder Tshombo und Frau ist heute hier. Würdet ihr bitte aufstehen? Ja, hier vorne. Das sind meine besonderen Freunde aus Kigali. Da habe ich mal eine schöne Mahlzeit eingenommen. Gott segne euch in unserer Mitte. Dankeschön. Dann heißen wir ebenfalls alle herzlich willkommen, die heute eventuell zum ersten Mal hier sind. Steht doch bitte auf, damit wir euch ganz besonders willkommen heißen dürfen. Ach, da haben wir einige Freunde aus Rumänien, die zum ersten Mal hier sind. Mögen doch alle, die heute aus Rumänien hier sind, ich meine nicht die Übersiedelten, sondern die zu Besuch gekommenen. Steht doch mal alle unsere Brüder, Bruder John, Bruder Daniel, all die Brüder, Gott segne euch in unserer Mitte. Einfach sehr schön, dass die Grenzen so weit geöffnet sind. Gott segne euch. Hier haben wir Freunde zum ersten Mal. Ganz, ganz herzlich willkommen, teure Schwester. Auch du, Bruder, sei uns willkommen. Haben wir hier von den Freunden aus Tschechien, aus der Slowakei, haben wir da welche zum ersten Mal herzlich willkommen und Gottes Segen in unserer Mitte und in seiner Gegenwart. Einfach schön, dass wir in einer Zeit leben, die zwar teuer ist, so ist es ja vorausgesagt worden, dass teure Zeiten kommen werden. Sie sind da, alles ist vorausgesagt worden, aber noch haben wir die Möglichkeit zu kommen und dafür sind wir Gott besonders dankbar. An diesem Tage möchte ich auch unseren Brüdern Daniel und Florin und unser Bruder John aus Bukarest besonders danken für die Arbeit, die sie dort tun und auch ins Allerbesonderste unseren beiden Brüder Hans und nun sag mal Hermann Henrich und allen Brüdern, die daran teilhaben, unserem Bruder Auner, allen Brüdern, die teilhaben an der Arbeit in Rumänien. Es ist keine Selbstverständlichkeit, wenn man fast 1000 Menschen vor sich versammelt sieht, dann weiß man, dass irgendjemand doch dem Herrn gedient, das Wort verkündigt und dass Menschen die Gnade Gottes erlebt haben. Und wir freuen uns auch über unsere Brüder und über Bruder Leonard aus Brüssel, über unseren Bruder Didier, unseren Bruder Gilbert, über alle Brüder, die dem Herrn dienen und das Wort in andere Länder tragen, so auch über Bruder Barrier, Bruder Genton, Bruder Graf, alle, die Anteil haben an der Verkündigung und nicht zu vergessen, unsere Brüder, Bruder Siegfried Fleck und alle Brüder, die übersetzen und ihren Anteil an der Verkündigung haben. Grüße haben wir tatsächlich aus der halben Welt. besonders auch von Bruder Gilson, den wir ja schon einige Zeit vermissen, von Bruder Wahlström, Bruder Riedel, viele, viele Grüße nochmals aus der Alpenwelt. Und jetzt dürfen wir heute Abend die ganze Welt von hier aus grüßen. Ach, da sehe ich jemand, der Geburtstag hat. Unser Bruder will sicher nicht mit Namen genannt werden. Heute sind wir ab jetzt verbunden mit der ganzen Welt. Von jetzt an wird übertragen, alle in der ganzen Welt, die Internetanschluss haben, können die Predigt jetzt hören oder auch später. Sie bleibt im Internet und kann gehört werden. Wir danken unseren Brüdern, die das möglich gemacht haben. Es ist in der Tat so, wie in den Tagen Moses, dass alle Fähigkeiten, die notwendig sind, auch vom Herrn geschenkt werden, alle Talente, um alles zu tun. Wer jetzt unseren Studioraum sieht, bis auf die Beleuchtung, die nehmen wir jetzt mal heraus, der ist in einem absolut schönen Studioraum, den die ganze Welt sehen kann. Und den Rest werden wir auch noch unter Kontrolle bekommen. Einfach schön. Dann haben wir eine ganz besondere Nachricht. Bruder Mehnert hat sie uns mitgebracht. Er war ja zu verschiedenen Konferenzen, wo Männer, hauptsächlich Menschen zusammenkommen, die christliche Fernsehprogramme haben und auch Sender haben. Und wenn ich recht bin, bekommen wir jetzt tatsächlich direkten Zugang zu etwa 23 Ländern in Zentral- und Südamerika. Und Bruder Mehnert, wenn er sich schon auf die Reise macht, dann nicht nur zu der ganz großen Konferenz in Mexiko, er verbindet die Weltreise, hat Japan und Südkorea mit einbeziehen können. Und siehe da, der Herr hat überall die Türen und die Herzen aufgetan. Sehr bald werden wir tatsächlich von hier aus durch Gottes Gnade und Hilfe die Welt betreuen können. Der Hunger ist überall. Alles, was Menschen tun konnten, haben sie getan. Jetzt scheint der Moment gekommen zu sein, wo alle auf das warten, was Gott tun möchte und was er verheißen hat. Und so sind wir sehr dankbar, dass wir einen Anteil an dem haben dürfen, was Gott gegenwärtig tut. Und besonders alle, die neu hinzukommen und denen auch die Lehre oder das, was wir glauben aus der Schrift, vielleicht noch nicht so geoffenbart worden ist. Macht euch keine Sorgen. Öffnet nur euer Herz, nehmt Gottes Wort auf, glaubt es und dann wird es euch geoffenbart werden. Wir haben auch diesbezüglich eine ganze Anzahl Zeugnisse gehört von dem, was Gott getan hat. Das ist immer schön, wenn man gerade davon hört, dass Gottes Geist noch wirksam ist. Auch heute und morgen möchten wir in den Versammlungen Gott erleben. Es sollen biblische Versammlungen sein, in denen Gott mit uns zu seinem Recht kommt. Es sollen alle mühselig und Beladenen sollen ablegen können, sollen frei werden, alle Gebundenen auch, allen soll das Heil Gottes widerfahren.
Amen.
Ich möchte dazu das herrliche Wort unseres Herrn aus Matthäus, dem 11. Kapitel lesen. Matthäus, 11. Kapitel. Ich möchte auch nicht vergessen, Bruder Helmut Miskis zu danken für die Jugendfreizeit. Hat sich bereits herumgesprochen, dass die Andachten reich gesegnet waren. Wir sind einfach dankbar für all unsere Brüder, die im Reiche Gottes tätig sind. Matthäus, 11. Kapitel, ein uns allen bekanntes Wort von Vers 28. Kommt her zu mir alle, die ihr niedergedrückt und belastet seid. Ich will euch Ruhe schaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.
Amen.
Wir wollen nicht nur evangelisieren, aber auch nicht nur lehrmäßig das Wort vortragen. Wir möchten, dass in jeder Versammlung jeder zu seinem Recht kommt. Es muss Evangelium sein, damit Rettung stattfinden kann. Der Kern der Verkündigung ist Golgatha. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Kein Mensch braucht mehr verloren zu gehen. Es ist Heil für alle da am Kreuz auf Golgatha. Man braucht es nur im Glauben anzunehmen und Gott dafür zu danken. Paulus gehörte zu denen, der das Evangelium verkündigte, aber auch zu denen, die Wert darauf gelegt haben, dass das Evangelium gepredigt wird und dass dann eine Herausrufung derer, die wirklich gläubig werden, stattfindet. Ich möchte dazu im Vergleich aus dem Alten und Neuen Testament lesen, weil immer die Parallelen da sind, vom Alten zum Neuen und vom Neuen zum Alten Testament. In Titus, dem 1. Kapitel, steht geschrieben, Titus, Kapitel 1, von Vers 1, ich, Paulus, ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi, bestellt für den Glauben der Auserwählten Gottes und für die Erkenntnis der Wahrheit. Nicht nur Glaube allgemein, den haben viele, sondern für den Glauben der Auserwählten Gottes und nicht nur für eine Erkenntnis, sondern für die Erkenntnis der Wahrheit. Und wir alle wissen, nur der Geist Gottes führt in alle Wahrheit hinein.
Amen.
Wir haben heute vor einer Woche ein Schriftwort gehört, das mir auch sehr zu Herzen gegangen ist, aus Epheser 4, Vers 15. Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe. Dann kam mir der Gedanke, der Mensch kann es von selbst aus nicht sein. Es muss in ihm von Gott gewirkt werden. Ich dachte da an einige Bibelstellen, zum Beispiel an 5. Mose, an 5. Mose, Kapitel 32, Vers 1 und Vers 4. 5. Mose 32, Vers 1 und 4. Horcht auf, ihr Himmel, denn ich will reden, und die Erde vernehme die Worte meines Mundes. Vielleicht noch den ersten Teil von Vers 2. Wie Regen ergieße sich meine Belehrung. Dann Vers 4. Er ist ein Fels. Vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch. Gerecht und wahrhaftig ist er.
Amen.
Der Mensch kann es von selber nicht, aber Gott ist gerecht und Gott ist wahrhaftig. Und im Psalm 33, haben wir den Ausspruch, der gemacht wurde in Vers 4, der uns allen mit Sicherheit den Glauben stärken wird. Psalm 33, Vers 4 und 5. Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig. Zuerst ist Gott wahrhaftig. Und dann ist das Wort des Herrn wahrhaftig. Und in all seinem Tun ist er treu. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Von der Gnade des Herrn ist die Erde voll. Römer Kapitel 3, Vers 4, das ist ja unser Losungswort geworden. Und darauf hat unser Bruder Siegfried sehr großen Wert gelegt. Freue mich darüber. Römer 3. Kapitel. Wir haben aus Römer 3 einen Vers gewählt für unsere Andachten, besondere Andachten, und dann auch aus Römer 3 und 4. Aus Römer 3, Vers 4. Römer 3, Vers 4. Nimmermehr. Es bleibt vielmehr dabei. Gott ist wahrhaftig, ob auch jeder Mensch ein Lügner ist. Es gibt keine Wahrhaftigkeit im Menschen, es sei denn, Gottes Wahrhaftigkeit wird durch das Wort und den Geist in uns hineingelegt. Und wir werden es schon gleich sehen in 1. Johannes, dem 5. Kapitel, wird uns gesagt, wann wir wahrhaftig sind, nämlich dann, wenn wir in ihm sind, der wahrhaftig ist. 1. Johannes, 5. Kapitel, Vers 19 und 20. Wir wissen, dass wir aus Gott sind, die ganze Welt dagegen im Argen liegt. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Einsicht verliehen hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohne Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und ewiges Leben. Hier sehen wir eine Zusammenfassung. Man kann sehr schnell von Wahrhaftigkeit sprechen und ein Thema daraus machen und vielleicht sogar darüber philosophieren oder auch gute Gedanken darüber äußern. Doch damit ist noch gar nichts getan. Es muss göttliche Realität in unserem Leben werden. Wenn wir in 5. Mose 32 lesen, dass Gott wahrhaftig ist und in all seinem Tun treu, wenn wir im Psalm 33 lesen, dass das Wort wahrhaftig ist, dann müssen wir die Brücke schlagen und sehen, wann Gottes Wahrhaftigkeit in uns ist und wir in ihm sein können. Wer an Johannes 15 denkt, da spricht der Herr, jede Rebe an mir, die Frucht bringt, werde ich reinigen, auf dass sie mehr Frucht bringe. Worauf muss jetzt Gewicht gelegt werden? Wie immer bei allen Männern Gottes, so auch jetzt, nämlich Johannes 7, Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, nicht wie irgendjemand erklärt oder deutet. Ich habe das in meinen letzten Sendungen sehr stark zum Ausdruck gebracht, dass wir am Ende der Gnadenzeit doch direkt zum Anfang, zum Original zurückgehen müssen. Nicht bis Luther, bis Zwingli, bis Schwenkfeld, bis Calvin, bis Huss, bis Wycliffe und wer sie alle waren. Sie waren Männer Gottes in ihrer Zeit, aber wir leben heute und wir brauchen das Wort für diese Zeit, für den Abschluss. Und so, wie der Anfang war, so muss auch das Ende sein. Und über diese Leute bin ich auch nicht zornig, weil sie ja den Anfang der Reformation gebracht haben oder Gott durch sie gebracht hat. Und dann kam ja Licht und Erleuchtung und Klarheit über Gottes Wort. Wenn dann aber manche nur bis Athanasius zurückgehen oder die Kirchenväter im 4. und den folgenden Jahrhunderten, dann werde ich innerlich böse. Dann werde ich innerlich böse. Ich sage euch auch warum. Weil diese Leute alles, was die Heilige Schrift lehrt, in ihre Hände genommen, umgedeutet, umformuliert haben. Nach außen ist es noch ein Glaubensbekenntnis geblieben, aber nicht mehr, wie die Schrift sagt. Und deshalb muss jetzt am Ende der Gnadenzeit die göttliche Botschaft, wie sie am Anfang verkündigt wurde, nochmals der ganzen Welt als ewig gültiges Evangelium gebracht werden. Wir gehen nicht 500 Jahre zurück, auch nicht 1400 Jahre zurück. Wir gehen zum Anfang zurück. Wir gehen zum Berge Zion zurück. Wir gehen nach Jerusalem zurück. Nicht, was Kirchenväter sagten, sondern was Gott durch Petrus sagte, was er durch Johannes sagte, was er durch Jakobus sagte, was er durch Paulus sagte, was uns als Wort Gottes verbindlich hinterlassen worden ist. Alle anderen haben doch zu ihren Gemeinden gesprochen. Aber das, was Gott durch seine Knechte im Alten und im Neuen Testament sprach, das hat er zu seinem Volke gesprochen, zu seiner Gemeinde. Das Glaubensbekenntnis der wahren Gläubigen steht nicht in einem Bekenntnis von Nicäa oder Chalcedon. Unser Glaubensbekenntnis steht in diesem Buch. Das ist die Lehre der Apostel und Propheten. Liebe Brüder und Schwestern, lass es uns deutlich an dieser Stätte aussprechen und möge es alle Welt hören. Wir leben jetzt wirklich ganz nahe vor der Wiederkunft Jesu Christi. Es ist nicht nötig, dass wir jedes Mal auf den Irak zu sprechen kommen oder auf das, was sich im Moment dort am Euphrat tut. Man muss nicht jedes Mal in Offenbarung 9 nachlesen, was in der 6. Posaune geschrieben steht, dass die 4 Gerichtsengel dort gebunden sind auf Tag, Monat, Stunde und Jahr, um dann den 3. Teil der Erde zu vernichten. Aber eines muss gesagt werden, wenn die Sache sich schon so anbahnt, dass man es schon hört und sieht, dann muss man Alarm im Hause Gottes ausrufen. Dann muss man in die Posaune stoßen und sagen, höret, die Zeit ist ernst, die Gnadenzeit geht zu Ende, die Gerichte drohen sich bereits an. Und es ist die Aufgabe eines Knechtes Gottes in dieser Zeit, die Herausrufung zu geben, und das war ja auch der Dienst Johannes des Täufers und der Dienst Bruder Brenhems, aus allen Kirchen und Freikirchen, aus allen Irrwegen herauszurufen und das Volk Gottes wieder auf biblischen Boden zurückzubringen. Aus aller Verirrung und Verwirrung, aus allen Deutungen. Und in der deutschen Sprache macht es ja großen Eindruck, wenn man die beiden Begriffe Deutung und Bedeutung gegenüberstellt. Das eine ist eine Deutung. Was will ich damit? Ich brauche die Bedeutung.
Amen.
Ich brauche die Bedeutung des Wortes Gottes. Und wie der Herr seine Jünger damals beiseite nahm und ihnen das Wort, die Geheimnisse offenbarte, so tut er es jetzt. Wir haben in Matthäus 11 gelesen, dass der Herr uns zu sich ruft und dass sein Joch sanft ist und seine Last leicht, dass wir zu ihm kommen sollen, um Ruhe für unsere Seele zu finden. Und es ist eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Aber Brüder und Schwestern, ehe wir mit dem Herrn unter einem Joch gehen können und seine Last als leicht empfinden, muss das Joch, das wir im Unglauben übernommen haben, von uns genommen werden. Ich lese dazu das auch altbekannte Wort aus 2. Korinther, dem 6. Kapitel, 2. Korinther, 6. Kapitel, Vers 14. Gebt euch nicht dazu her, mit Ungläubigen an einem fremdartigen Joch zu ziehen, denn was haben Gerechtigkeit mit Gesetzlosigkeit miteinander gemeinsam? Ich will ja nicht auf die Tiefen eingehen, schon Gesetzlosigkeit spricht eine ganz laute Sprache. 2. Thessalonicher 2, der Gesetzlose. Matthäus 7 von Vers 21 kommen die Herrschaften, die viel aufzuweisen hatten, und er muss sie abweisen und spricht: hinweg von mir, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Man muss die Bibelstellen zusammennehmen, um zu wissen, was Gott jetzt vorhat. Gott will uns aus allem, was nicht mit ihm und seinem Wort übereinstimmt, herausnehmen. Denn nur was von Gott kommt, können wir glauben, und andere, die es nicht glauben können, sind ungläubig. Es gibt sehr viele Gläubige, die tatsächlich, wenn es hart auf hart kommt und Gott das Urteil sprechen würde, dass sie ungläubig sind. Von Abraham steht geschrieben, er glaubte Gott. Aber nicht nur das. Er war gehorsam. Er machte sich auf den Weg. Er hat seinen Glauben durch die Tat bewiesen. Gott will von uns einen lebendigen Glauben, der im Gehorsam unter Beweis gestellt wird. Wenn wir zur 3. Mose gehen, da finden wir, dass Gott das Joch der Knechtschaft gebrochen hat. als er Israel herausführte, 3. Mose, Kapitel 26, 3. Mose 26, Vers 11. Und ich will meine Wohnung in eurer Mitte aufschlagen, und mein Herz wird keine Abneigung gegen euch hegen, sondern ich will in eurer Mitte wandeln und euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus dem Lande Ägypten herausgeführt hat, damit ihr ihn nicht länger als Knechte dienen sollt. Ich habe die Stäbe eures Joches zerbrochen und euch aufrecht einhergehen lassen. Wir sehen hier die Herausführung aus der Versklavung, aus der Knechtschaft. Und manche Leute sind einfach versklavt durch mancherlei Gebundenheiten, die im Leben eines Menschen sein können. Aber wenn der Herr herausführt, dann führt er ganz heraus. Und wen der Sohn frei macht, den macht er ganz frei. Der kann singen, frei, frei, wie wir früher oft genug in einem Chorus gesungen haben. In Jesaja 42 hat unser Herr die Ankündigung gegeben, frei zu machen. Wir alle kennen ja Jesaja 42. Hier ist von Erwähltem, er als der Erwählte wird ernannt, und auch von Wohlgefallen die Rede. Aber mir geht es hauptsächlich um Vers 6 und vielleicht bis 9. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit, Jesaja 42 von Vers 6. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und dich bei der Hand gefasst und habe dich behütet und dich zum Volksbund gemacht, zum Licht für die Völker, um blinde Augen zu öffnen, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis die, welche in Finsternis sitzen. Bleiben wir hierbei ein wenig stehen. Der Herr meint nicht Gefängnisse, wie zum Beispiel als Paulus und Silas im Gefängnis waren und der Kerkermeister sich das Leben nehmen wollte, und Paulus sagte, tu dir nichts, wir sind alle noch hier. Und dann sprach er, was muss ich tun, um selig zu werden? Aber hier haben wir unseren Herrn vor Augen, der nicht nur eine Botschaft der Befreiung und Erlösung brachte, sondern die Sache selber. Er brachte Erlösung, er brachte Befreiung, er brachte Versöhnung. Alles haben wir in ihm, um blinde Augen zu öffnen, die Gefangenen frei zu machen, und die in Finsternis Sitzenden sollten das Licht sehen. Und dann spricht er in Vers 8, ich bin der Herr, das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen und meinen Ruhm nicht den Götzen. Dann kommt noch wieder die Ankündigung in Vers 9, die früheren Weissagungen, seht, sie sind eingetroffen und Neues tue ich jetzt kund, ehe es noch sprost, lasse ich es euch hören. Wir haben es einfach mit Gott zu tun, der einen Heilsplan hat. Und ich glaube, es geht uns allen gleich. Wir möchten am liebsten, dass schon alles geschehen wäre, dass schon alles hinter uns liegen würde und dass wir nur noch für immer beim Herrn sein könnten. Doch Gott hat eine Zeit. Und stellt euch vor, wie viele von uns oder die heute hier sind, sind ja erst in den letzten Jahren hinzugekommen. Stellt euch vor, der Herr hätte schon die Gnadentür zugemacht. Wie viele wären da draußen geblieben? Es steht geschrieben im 2. Petrus 3, dass der Herr nicht verzieht mit seiner Verheißung. Er hat lediglich Geduld, bis die Letzten gerufen, bis sie herauskommen. Heute geht es darum, wie wir es ja immer wieder in 2. Korinther, dem 6. Kapitel, gelesen haben und noch oft lesen werden, dass die wahre Gemeinde herausgerufen wird, ehe die Tür sich schließt. Wir alle merken, dass die Religionen zusammenfinden. Wir alle merken, wie alles anders geworden ist in den letzten Jahren, auch hier in Zentraleuropa. Wir alle merken, wo die Macht ist und von wo sie ausgeht. Wir merken, wer was zu sagen hat auf Erden. Aber das letzte Wort hat unser Gott. Und wenn er sich erhebt und die Abrechnung macht, sind wir nicht mehr da. Dann sind wir nicht mehr da. Denn ehe die Zorngerichte Gottes über die Erde hereinbrechen, nimmt der Herr uns in seine Herrlichkeit hinüber. Die Absonderung ist im Moment das Allerwichtigste und die Vermischung ist das Allerschlimmste. Es ist sehr einfach, dass man wiederholt, was in Lukas 17 geschrieben steht, wie es war in den Tagen Noahs, ohne daran zu denken, welch eine Kränkung Gott zuteil wurde, als die Nachkommen Seths sich mit der Linie Kains verbunden hatten, als gläubig und ungläubig sich vermischten. Da sprach Gott, jetzt ist das Ende allen Fleisches vor mich gekommen. Mein Geist soll nicht für immer im Menschen erniedrigt sein. Gott hatte genug. Und sogar alle Söhne Gottes haben Noah, den Propheten Gottes, im Stich gelassen, haben mit dem Zeitgeist mitgemacht, in der Vermischung sich wohlgefühlt und sind schüttelnd mit dem Kopf am Propheten Gottes vorbeigegangen. Sie hätten sich alle auf Adam und auf Seth berufen können, haben aber nicht erkannt, dass die Vermischung ihr Tod ist, nicht nur geistlicher Tod, auch ihr leiblicher Tod. Wenn man dann noch darüber nachdenkt, dass paarweise all die Tiere in die Arche hineinkamen und die Menschen nicht, und die Menschen nicht, die Tiere kamen und die Menschen kamen nicht. Wenn man über all die Dinge nachdenkt und man muss sich das vor Augen führen, jetzt ist die große Vermischung aller Religionen, das ganz große Zusammenkommen. Darüber gibt es Schlagzeilen, je nachdem, welche Presse oder Sprache man liest. Einheit der Religionen, Vielfalt in der Einheit, alles nimmt jetzt seinen Lauf. Aber der Herr sondert sein Volk ab. Was hat Ungläubig mit Gläubig? Was hat Deutung mit Bedeutung zu tun? Was hat Licht mit Finsternis zu tun? Gott sandte einen Propheten vor dem ersten Kommen Christi. Er bahnte dem Herrn den Weg. Seid einmal ehrlich. Was haben in dem Moment noch die feierlichen Gottesdienste für einen Sinn gehabt? Sie haben zurückgehalten, aufgehalten, diejenigen, die an den Jordan hätten gehen sollen. Ich hätte gewünscht, dass alle Synagogen und der Tempel leer gewesen wären und alle zu Johannes gegangen wären. Aber die Schriftgelehrten haben selber für ihre Person den Heilsratschluss Gottes verworfen, weil sie sich nicht mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Wird es heute anders sein? Werden die großen Charismatiker, die den Namen Jesus so schön besingen und so schön gebrauchen, aber sich weigern, sich auf den Namen des Herrn Jesus Christus taufen zu lassen und die biblisch-apostolische Taufe mit Füßen treten, sie als falsch bezeichnen? Was werden sie an jenem Tage sagen? Heute haben die Menschen feierliche Gottesdienste und halten nur von dem ab, was Gott verheißen und was Gott gegenwärtig gemäß seinem Wort auf Erden tut.
Amen.
Und deshalb die Herausrufung. Und die Herausrufung findet deshalb statt, weil Gott in all den bestehenden Gemeinden nicht mehr zu seinem Recht kommt. Alle sind die Gefängnisse, alle haben Zäune um sich herum gebaut. Von außen kann doch niemand mehr rein. Und deshalb muss Gott herausrufen, wie er damals Israel aus allen Völkern, Sprachen und Nationen herausgerufen hat. So ruft er auch jetzt die Gemeinde von überall heraus. Damals in 2. Mose 4, lass meinen Sohn, meinen erstgeborenen Sohn ziehen, auf dass er mir diene. Gott will, dass wir herauskommen. Und der Satan muss uns ziehen lassen. Gott ist stärker. Sein Wort ist ein Allmachtswort. Und wenn er spricht, dann geschieht's. Und wenn er sagt, sondert euch ab, dann gibt er die Kraft zur Absonderung. Dann bleiben wir nicht drin, sondern wir kommen heraus. Im Alten Testament, wie schon gesagt, hat Gott den Vergleich gezogen. Sogar Biljam hat es bestätigt, dass Gottes Volk abgesondert war von allen anderen Völkern. Ich glaube, es ist in 4. Mose 23. Und Gott hat eben abgesondert und er tut es auch jetzt. Ich will es gerade lesen. 4. Mose 23. Hier steht von Vers 7. Da trug er seinen Spruch folgendermaßen vor. Aus Aram hat Balak mich holen lassen. Ostens, komm her, verfluche mir Jakob. Ja, komm, verwünsche Israel. Und dann, wie soll ich den verfluchen, den Gott nicht verflucht? Und wie den verwünschen, den der Herr nicht verwünscht? Ja, vom Felsengipfel erblicke ich es und von den Höhen herab erschaue ich es. Ein Volk zeigt sich mir, das für sich abgesondert wohnt und sich nicht mit den übrigen Völkern vermischt oder zu ihnen rechnet. Ein abgesondertes Volk, ihr, mein Volk, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an, gebietet der Herr. Dann kommt göttliche Wahrhaftigkeit in uns hinein, wenn wir das Wort der Wahrheit im Glauben wirklich aufnehmen. Denn wir bringen es nicht mit. Es muss uns aus Gnaden von Gott geschenkt werden. Von selber sehen wir es nicht, von selber verstehen wir es nicht. Alles ist Gnade Gottes. Aber eins muss noch kurz hervorgehoben werden, was Gott durch den Propheten Jesaja gesagt hat. Jesaja 63 in Vers 10. Und wir sehen hier den Unterschied von Vers 10 und dann im Vergleich zu Vers 14. In Vers 10 wird die erste Gruppe beschrieben, die widerspenstig ist und den Heiligen Geist betrübt hat. Ich lese es vor. Sie aber waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist, so dass er sich ihnen in einen Feind verwandelte und selbst gegen sie stritt. Man muss sich das einmal vor Augen führen. Gott, der Herr, hat sein Volk mit mächtiger Hand geleitet. Wunder und Zeichen geschahen. Das Meer teilte sich. Manna fiel vom Himmel. Wasser strömte aus dem Felsen hervor. Herrlichkeit Gottes über ihnen in der Wolken- und Feuersäule. Und dennoch waren einige, die widerstrebten und betrübten den Heiligen Geist. Und Gott konnte nicht mehr so mit ihnen sein, wie er es verheißen und wie er es wollte. Und dann wird die zweite Gruppe gezeigt in Vers 14, nämlich die da glaubten, gleich der Herde, die ins Tal hinabzieht, brachte der Geist des Herrn sie zur Ruhe. So hast du dein Volk geleitet, um dir einen ruhmvollen Namen zu machen. Die einen glaubten, gingen in die Ruhe. Ein wenig vorsichtig die der Erstattung vor der Wiederkunft stand. Wir müssen dem innerlich mitgehen. Wird wenn wir sagen, dass die meisten wirklich vor dem Segen die stellen, sondern aus der nächsten Meinung, dass der Herr in Anzug gesetzt hat, dass eine Anzug schon ein Teil der Elia-Verheißung und jetzt werden die Herzen der Kinder den Vätern zum Anfang zurückgebracht, der zweite Teil der Verheißung. Und wer das richtig liest, aber bitte nicht nur dem Buchstaben nach, sondern wirklich dem Geiste nach, um die Glaubensgewissheit, die absolute Gewissheit im Worte zu haben, das, was wir glauben, ist Glaube, wie die Schrift es sagt. Amen. Und nicht anders. Ich lese euch nur schnell die Stellen vor, um euch zu zeigen, wie das Wort Gottes gelesen werden und richtig verstanden werden muss. In Malachi 1 haben wir ja alle, mein 3 Vers 1, haben wir ja alle die Bekanntmachung und ich sende meinen Engel vor mir her, dass er den Weg bahne. Wir alle kennen die Heilige Schrift. Und dann haben wir die Verheißung, siehe oder wisset wohl, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Wir schlagen nur ein paar Seiten weiter auf und stellen fest in Matthäus, dem 11. Kapitel, dass der Herr Jesus jedes Mal nur auf Malachi 3, 1 und auf Jesaja 40, Vers 3 Bezug genommen hat, aber kein einziges Mal in der Wiedergabe des Textes auf 3, 23. In Matthäus 11 lesen wir Vers 9 und 10, aber wozu seid ihr denn hinausgezogen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, einen Mann, der noch mehr als ein Prophet ist, denn dieser ist es, auf den sich das Schriftwort bezieht. Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der den Weg vor dir her bereiten soll. Wo steht dieser Vers, den unser Herr hier geführt hat? In Vers 1. Malachi 3, Vers 1. Das ist hundertprozentig, nicht 99. Das ist hundertprozentig. Gehen wir zum Markus, dem 1. Kapitel, zu den ersten 3 Versen. Markus, 1. Kapitel, die ersten 3 Verse. Die Heilsbotschaft von Jesus Christus, dem Sohne Gottes, hat folgenden Anfang genommen, wie bei den Propheten Jesaja geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der den Weg vor dir her richten soll. Und eine Stimme ruft laut in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Wo stehen diese beiden Bibelstellen? Eine in Malachi 3, Vers 1, die andere in Jesaja 40, Vers 3. Das ist nicht 99%, das ist 100%, weil die Schrift 100%ig wahr ist. Gehen wir direkt zurück zu Lukas, dem ersten Kapitel. Da wird uns gesagt, dass Johannes der Täufer im Geist und in der Kraft des Elia auftreten würde. Ihr könnt ja alle von Vers 11 lesen. Ich lese von Vers 16 in Lukas 1. Viele von den Söhnen Israels wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er ist es, der vor ihm einhergehen wird, im Geist und in der Kraft des Elia, um die Herzen der Väter den Kindern zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zu schaffen. Also im Geist und in der Kraft des Elia, um die Herzen der Väter. Ihr könnt die Stelle nachlesen. Johannes 6, Vers 31. Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen. Apostelgeschichte 13, Vers 32. Wieder von den Vätern. Und dann Hebräer 1, Vers 1 und 2. Gott hat auf mancherlei Weise durch die Propheten zu den Vätern gesprochen. Am Ende der Tage hat er zu uns in seinem Sohne geredet. Also, und dann kam der Moment, wo alle, die zum Glauben der Väter gehörten, den Übergang gesehen und gefunden haben. Lukas 16, 16. Das Gesetz und die Propheten sind bis auf Johannes. Von da an wird das Reich Gottes gepredigt. Und wer Gewalt antut, der dringt mit Macht hinein. Aber noch schnell, obwohl die Zeit ja fortschreitet, noch schnell die Stellen aus dem Matthäus-Evangelium, dem 17. Kapitel. Hier steht ja in Vers 11 geschrieben, er gab ihnen zur Antwort, Elia kommt allerdings und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Das ist Malachi 3, 23. Und dann, ich sage euch aber, Elia ist bereits gekommen. Doch sie haben ihn nicht erkannt, sondern sind mit ihm verfahren, wie es ihnen beliebte. Wie gern nehmen Opfingstprediger den zweiten Teil und sagen einfach dahin, ja, Elia ist doch bereits gekommen. Ja, was macht ihr denn mit dem ersten Teil? Elia kommt allerdings zuerst und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Seht ihr, man braucht Demut. Man muss sich zuerst unter die gewaltige Hand Gottes beugen, um zu erkennen, der erste Teil ist erfüllt worden. Deshalb konnte der Herr sagen, Elia ist schon gekommen. Der zweite Teil blieb unerfüllt. Deshalb musste er sagen, Elia kommt allerdings zuerst und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Aber es bedarf der Leitung des Heiligen Geistes, um die Genauigkeit des Wortes Gottes zu erkennen. Ihr könnt weiterlesen, in Markus 9 ist es ja noch einmal wiederholt worden. Markus 9. Kapitel, hier steht in gleicher Reihenfolge Vers 11 geschrieben und 12, Markus 9, 11 und 12, hierauf befragten sie ihn. Die Schriftgelehrten behaupten ja, Elia müsse zuerst kommen. Er antwortete ihnen, ja, Elia kommt allerdings zuerst und bringt alles wieder in den rechten Stand. Tja, Und dann Vers 13, aber ich sage euch, Elia ist wirklich gekommen, doch sie haben ihm angetan, was ihnen beliebte, wie über ihn geschrieben steht. Also, beides ist da. Was in Zukunft noch zu sein hatte oder geschehen würde und was bereits geschehen ist. Beides ist da. Jetzt fragen wir mal den Johannes selber, was er denn sagte, als er gefragt wurde, denn er hat es ja eigentlich wissen müssen. Er antwortet, die Schrift geordnet hat, so dass eine Bibelstelle mit der anderen. An dieser Stätte weder Mose, aber wir sind Gott, wir sind eine Liebe, der die zwölf hat wieder erstattet, mitgetragen, Deutungen über das, ab nur für Gott, ich glaube in ihm, heute, wo er gesagt zu euch, der Gott den Leuchter zu stellen, freudig gewordene Vision ist nicht eine Deutung, das Wort wird Realität, das Wort wird wahr und der Herr sondert die Gemeinde ab und bereitet sie zu auf seine herrliche Wiederkunft. Da wir heute das Mahl des Herrn haben, lasst mich dazu aus 2. Mose, dem 12. Kapitel lesen, 2. Mose, 12. Kapitel. Hier ist ja das Passamahl eingesetzt worden. Und der Herr Jesus hat ja das Passamahl gefeiert. Und während dem Passamahl nahm er das Brot und hat das Abendmahl eingeführt und mit seinen Jüngern gegessen. 2. Mose 12. Man kann nicht den ganzen Abschnitt, das ganze Kapitel lesen. In Vers 11 steht, und auf folgende Weise sollt ihr es essen, eure Hüften gegürtet, eure Schuhe an den Füßen und euren Stab in der Hand. In ängstlicher Hast sollt ihr es essen, ein Vorübergehen des Herrn ist es. Wir alle kennen ja die Geschichte. Alle haben ein Lamm geschlachtet, haben das Blut an die Türpfosten getan, aber nur rechts und links und oben, nicht auf die Schwelle. Niemals auf die Schwelle. Nie darf das Blut mit Füßen getreten werden. Es ist und bleibt das Blut des Bundes. Auch im Neuen Testament, als unser Herr das Abendmahl einsetzte, Matthäus 26 können wir auch noch lesen, aber hier in 2. Mose im 12. Kapitel steht in Vers 14, dieser Tag soll dann für euch ein Gedächtnistag sein, den ihr zu Ehren des Herrn festlich begehen sollt, von Geschlecht zu Geschlecht sollt ihr ihn als eine heilige oder ewige Satzung feiern. Dann wird beschrieben, wie gefeiert werden soll. In Vers 29 steht, um Mitternacht aber begab es sich, dass der Herr alle Erstgeburten im Lande Ägypten sterben ließ, vom erstgeborenen Sohn des Pharao an, der auf seinem Thron war. Beides war auf einen Schlag. Bewahrung, Erlösung, Herausführung für die einen, Tod und Verderben für die anderen. Der Herr ist den einen gesetzt zum Fallen, den anderen zum Aufstehen. Er ist den einen der Felsen des Ärgernisses und den anderen der Fels des Heils. Man kann es nicht ändern. Den Ungläubigen ist er zum Straucheln gesetzt, den Gläubigen, dass sie sich an ihm aufrichten und auf ihm, dem Felsen, aufbauen. Im Neuen Testament haben wir die Einsetzungsworte unseres Herrn in Matthäus 26 und auch den Parallelstellen in den anderen Evangelien und dann auch, was Paulus gesagt hat, bitte denkt daran, Israel wurde aus der Sklaverei herausgenommen, aus dem Joch, das sie versklavte, herausgeführt, das Passahlamm wurde geschlachtet, der Bund von Gott aus gemacht. Alle, die am Abendmahl teilnehmen, müssen herausgeführte sein, aus der Sklaverei befreite, müssen Menschen sein, an denen das Blut des neuen Bundes die Wirkung gezeigt hat, nämlich Erlösung, Befreiung und volles Heil. Heute wollen wir das Mahl im Glauben feiern, im Gehorsam feiern. Und wo noch Gebundenheiten sind, wo noch Versklavung des Feindes ist, manchmal trifft man es hier und da. Oft nicht ganz fassbar, aber es gibt immer noch Menschen, die von Gebundenheiten nicht gelöst sind. Der Herr ist doch gekommen, um die Gebundenen frei zu machen, um sogar das Gefängnis gefangen geführt zu geben und dann das Menschengaben empfangen. Alles hat der Herr für uns doch getan. Hier in Matthäus 26 die herrlichen Worte im Gedenken an unseren Herrn und Erlöser. Und bitte führen wir uns doch einmal in Verbindung mit dem Abendmahl vor Augen, was es unserem Herrn und Erlöser gekostet hat, den Weg über Gethsemane nach Golgatha zu gehen. Warum muss er all die Schmach, all den Spott und Hohn, das Geißeln bis hin zur Dornenkrone und verspottet mit dem, du bist doch der König Israels. Warum musste er alles auf sich nehmen? Weil die Menschheit sich freiwillig Satan, dem Fürst dieser Welt, ausgeliefert hatte. Und jetzt musste er unseren Platz einnehmen, hat diesen schmachvollen Weg um deinen und meinetwillen gehen müssen, hat alle Schande, alles auf sich genommen und hat unsere Schuld und Sünde an das Kreuz getragen. Wie Jesaja schreibt, wir hielten ihn für einen von Gott gestraften und gemarterten. Menschen wollten ihn gar nicht mehr anschauen. So sah er aus, dass sie nicht mehr anblicken wollten. So sah unser Herr aus, als er deine und meine Schuld, alles, was uns getroffen hatte, das nahm er auf sich. Und wir alle warten ja auf den Tag, bis alle Feinde zum Schemel seine Füße gelegt sein werden, wo er der König sein wird. Und dann wird Friede sein, dann wird Herrlichkeit auch auf Erden sein. Aber wenn wir das Mahl nehmen, wollen wir doch besonders daran denken, zwar nicht nur den Kelch zu nehmen, er hat sein Blut, das in seinem heiligen Leibe floss, in dem das heilige Leben Gottes war, am Kreuz vergossen, bis zum letzten Tropfen und ist dann mit seinem eigenen Blut in das himmlische Heiligtum eingegangen, um die ewig gültige Erlösung dort vor dem Gnadenthron Gottes rechtskräftig zu machen. Das Blut der Versöhnung ist noch auf dem Gnadenstuhl. Auch wenn viele sagen, der Gnadenstuhl ist nicht mehr, wir wollen uns damit gar nicht befassen. Wir danken Gott, dass wir noch in der Gnadenzeit leben. Wir danken Gott noch für Vergebung, für das volle Heil. Und wenn wir heute das Mahl zu uns nehmen, lasst uns unserem geliebten Herrn und Erlöser auf diesem Wege folgen. Alles nachempfinden, was er für uns auf sich genommen hat, damit wir frei ausgehen können. Unsere Strafe ward auf ihn gelegt, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden.
Amen.
Galater 3, er ist zum Fluch für uns geworden, denn es steht geschrieben, verflucht ist, wer am Holze hängt. Und in dem Moment hat Gott Fluch in Segen verwandelt, Tod in Leben umgekehrt. Er starb, damit wir leben können. Er gab sein Blut, damit wir Vergebung bekämen und Versöhnung mit Gott. Wenn es Frucht gewesen wäre, nur Frucht im Garten Eden, wenn die Sünde, wenn der Fall nicht durch Fleisch und Blut geschehen wäre, hätte der Erlöser diesen Weg nicht gehen müssen. Er musste ihn gehen, um uns aus dem Fall, aus dem Sündenfall zu erlösen. Deshalb musste er diesen Weg gehen. Matthäus 26, von 26. Während des Essens aber nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt, esset, dies ist mein Leib. Dann nahm er einen Kelch und sprach das Dankgebet und gab ihnen den mit den Worten, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, ich werde von nun an von diesem Erzeugnis des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tage, an dem ich es mit euch neu trinken werde. Warum hast du mich verlassen? Christus, um die Welt mit in Jesus Christus, unserem Herrn, tatsächlich einen wahren Evangelium, sondern das Wahrheit ist Einsicht des Paulus. Ihr kennt ja alle, wer Gott ist und noch heute werden wir kurze Hinweis von den anderen, aber wir haben hier geschrieben, der hat, es kommt und nicht was du keinen Anteil und den ganzen Leib. Doch der Herr spricht, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Und dann lesen wir hier in Johannes 13 von Vers 13, ihr redet mich mit Meister und Herr an und habt recht mit dieser Benennung, denn ich bin es wirklich, wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen. Wer will das Wort des Herrn außer Kraft setzen? Wer will sagen, er hat nicht gemeint, was er sagte? Weg mit allen Deutungen. Wir kennen die Bedeutung dieses Wortes. Wir schätzen einer den anderen höher als uns selber. Und wenn wir dem Bruder die Füße waschen können, dann ist das doch Gnade. Einfach vor dem Herrn, wie es sich gebührt. Und dann steht in Vers 15 geschrieben, denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit ihr ebenso machet, wie ich an euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Knecht steht nicht höher als sein Herr und ein Sendbote oder Apostel nicht höher als sein Absender oder der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr danach handelt. Brüder und Schwestern, werte Freunde, nicht, was hier mit großer Macht verkündigt wird, sondern das Wort muss in unsere Herzen hineinfallen. Die Gotteskraft liegt nicht in der lauten Stimme. Das Wort vom Kreuz ist denen, die da glauben, eine Gotteskraft.
Amen.
Und wenn wir damit noch zu 1. Johannes 5 gehen, der Glaube ist der Sieg, ohne Anstrengung, ohne Anstrengung. Der Glaube, wie die Schrift sagt, ist schon in sich der Sieg.
Amen.
So wie das Wort in sich schon die Gotteskraft ist, du brauchst nur zu glauben. Und dann wird die Kraft Gottes in dir, dann wird sie aus Gnaden in uns allen offenbar.
Amen.
Möge der Herr die Herausrufung, die Absonderung, möge alle Versklavung, welche Art sie auch sein mag, ein Ende machen. Möge die Herausführung so ganz und gar sein, wie damals, als Mose sagte, nicht eine Klaue wird zurückbleiben. Alles geht mit. Das Lamm wurde geschlachtet, der Preis wurde bezahlt. Nicht der Geringste soll zurückbleiben. Alle sollen mitkommen. Alle sollen das Mahl feiern. Alle sollen für die Erlösung und Befreiung Gott von ganzem Herzen danken.
Amen.
Denn unser Herr hat das Wort nicht nur in Lukas 4 vorgelesen, er hat es vollbracht. Er hat am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Und dort geschah es, für dich und für mich. Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Amen.
Amen.
Vielleicht stehen wir auf und singen den Chorus, so wie ich bin, so muss es sein.